Mikrofon, bis das dann alles geregelt ist. Aber das ist ja alles zu schaffen. Ja, guten Morgen. Ich begrüße alle sehr herzlich. Stört euch bitte nicht an dem kleinen weißen Flecken in meinem Gesicht. Eine liebe Schwester hat mich heute Morgen schon gefragt, ob ich vielleicht mit der Bratpfanne geweckt worden bin. Das hat mich zum herzerfrischenden Lachen gebracht, was wiederum der Stelle nicht so gut tut. Es gab mal so eine kleine Hörspielserie, da hat immer dann einer gesagt, wenn irgendwas ganz eigentümlich zugegangen ist, für all das gibt es eine ganz normale, natürliche Erklärung. Und die gibt es natürlich auch dafür. Das ist sozusagen, ich würde mal sagen, ein kleiner chirurgischer Eingriff, ein Schönheits-OP mit medizinischer Indikation. Mehr will ich dazu also nicht sagen, damit wir uns auf die Dinge konzentrieren können, die wirklich wichtig sind im Leben. Und da wollen wir weitermachen im Buch Daniel. Wir kommen kapitelweise voran und haben heute, je nach dem Übersetzungstext, den ihr vorliegen habt, entweder die ersten 30 Kapitel oder die ganzen 30 Kapitel. Da gibt es eine kleine Übersetzungsthematik, auf die ich jetzt noch nicht näher eingehen will, aber ihr habt vielleicht in manchen Übersetzungen bei Kapitel 4 in Klammern drin stehen 3,31 und das geht dann noch so weiter bis 3,33. Wir werden also das Kapitel 3 von Daniel machen und zwar dort die Verse 1 bis 30. Und wir haben aufgehört bei Kapitel 2 mit diesem Wunsch Daniels in Vers 49, dass seine Kameraden mit den babylonischen Namen Sadrach, Mesach und Abednego doch über die Verwaltung der Provinz Babel eingesetzt werden sollen. Und Daniel wollte am Königshof bleiben und das ist dann auch so geschehen. Und das ist jetzt auch unser Anknüpfungspunkt, wie es weitergeht. Wir lesen das wieder abschnittsweise und machen uns dann entsprechend Gedanken zu den Versen und wir starten einfach mal nur mit dem allerersten Vers. Daniel Kapitel 3 Vers 1. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Ja, das ist erstmal eine ganz nüchterne Beschreibung einer Baumaßnahme, könnte man sagen. Man erfährt hier etwas über Material, Größe und Standort dieses Objekts. Es bleiben aber gleich ein paar Fragen offen. Also wenn wir uns da mal überlegen, 60 Ellen, das sind ja in etwa 30 Meter. Der Kirchturm bei uns im Dorf, der hat 27 Meter. Der hat aber bestimmt ein Grundmaß von, würde ich mal sagen, 6 bis 8 Metern. Dieses Grundmaß hier waren ja nur 6 Ellen, also es ist nur von der Breite gesprochen, 3 Meter. Das ist also schon ein recht schlankes, sehr hohes Gebilde. Also architektonisch auf jeden Fall mal was Besonderes. Und da bleiben für mich Fragen offen. Zum Beispiel, ist das aus massivem Gold? Ließ ein goldenes Standbild anfertigen? Oder ist das vielleicht aus irgendwas anderem gemacht und dann mit Gold überzogen? Also hat es nur so einen goldenen Glanz? Und wen oder was stellt denn das Standbild dar? Ist das ein jemand, ein Mensch oder eine Figur oder ein Symbol? Und das führt zu einer Sichtweise, die für unser ganzes Kapitel 3 relevant ist. Wir haben ja bei Kapitel 2 das letzte Mal gesehen, da ging es um den Traum von Nebukadnezar. Und weil es ein Traum von Nebukadnezar war, wurden auch seine Sichtweisen, die in dem Traum zum Ausdruck gekommen waren, erläutert. Das heißt, das war mehr der Blick von Nebukadnezar und in vielen Bereichen auf viele Dinge nicht so sehr der Blick Gottes. Hier bekommen wir auf eine Situation, dieses Mal in Kapitel 3, in besonderer Weise den Blick Gottes auf die Geschehnisse. Und wir sehen die Dinge aus seiner Sicht und bekommen sie aus seiner Sicht erklärt. Und damit ist für uns auch leichter verständlich, warum diese Angaben, die uns vielleicht noch interessieren würden, hier fehlen. Vielleicht an der Stelle eine kurze Zusammenfassung. Worum geht es in diesem Kapitel 3? Das ist bekannt natürlich als die drei Männer im Feuerofen. Es geht letzten Endes eben darum, dass der König um dieses Bauwerk, was er hier erschaffen hat, sozusagen die Prominenz seines Reiches versammelt und sagt, ihr müsst niederknien und anbeten und wer das nicht tut, muss sterben. Und es beten auch alle an, bis auf die drei Kameraden von Daniel, und die finden sich dann in einem sehr schwierigen Gespräch mit dem König dieses Reiches wieder, bleiben aber standhaft, werden in den Feuerofen geworfen und von Gott bewahrt. Das ist ganz kurz zusammengefasst mit wenigen Worten das, was wir jetzt gleich im Detail angucken. Das heißt, es geht um Anbetung. Was wir in der Einleitung schon gehört haben, im Vorspann, das wird hier heute in unserem Text zum Dreh- und Angelpunkt dieser Auseinandersetzung und dieser spannenden Ereignisse. Und weil es um Anbetung geht, spielt aus Gottes Sicht überhaupt keine Rolle, wie groß das Ding ist, ob es massiv aus Gold ist oder nicht und wen es darstellt. Denn es kann niemals an ihn heranreichen. Und damit sind wir mit diesem Gegenstand auch schon fertig. Es ist völlig gleichgültig, welche Qualität das Ding aufweist, denn egal wie groß es ist, Gott ist größer. Egal wie kostbar der Preis, den Gott für uns bezahlt hat, war viel kostbarer. Und egal wie begehrenswert eine gute Beziehung zu dem König dieses Reiches ist, den Frieden Gottes zu erhalten und zu haben, ist viel, viel begehrenswerter. Und zuletzt, egal wie beeindruckend dieses Bauwerk auch gewesen sein mag, Anbetung gebührt nur Gott. Wenn wir dieses Bauwerk vergleichen wollen mit dem, was Gott uns zum Beispiel in der zukünftigen Stadt vorstellt, dann kommt uns dieser großartige Bau in der Wüste, in der Ebene, muss man sagen, eigentlich eher vor wie ein Straßenpfosten. Wenn wir da in die Offenbarung Kapitel 21 gucken und daran denken, wie uns diese Stadt beschrieben wird, ja, wir wollen das jetzt nicht im Einzelnen nachlesen, aber wir wissen, dort gibt es Straßen aus reinem Gold, Edelsteine werden als Bauwerk eingesetzt und die Sonne brauchen wir nicht mehr, denn die Herrlichkeit Gottes strahlt. Vielleicht ein paar wenige Verse. Und er brachte mich im Geist, ich lese ab Vers 10 in Kapitel 21 der Offenbarung, und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat, und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore. Und dann wird das eben so beschrieben mit den Straßen aus Gold in Vers 19. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd und so weiter und so weiter. Und in Vers 21, und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Darum geht's. Nebukadnezar versucht sich hier in diesem Kapitel mit Gott zu vergleichen. Er will seine Ehre beanspruchen. Und wir brauchen keine weiteren Informationen über diesen Pfeiler, weil wir von vornherein wissen, dieser Vergleich wird schief gehen. Es ist eben ein Bauwerk, was Menschen gemacht haben. Und die Idee, die dahinter steckt, die dreht sich um die Anbetung. Und das sehen wir jetzt in den Versen 2-7. Was passiert, was wurde veranlasst? Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun dieser Trappenvorsteher und Statthalter, Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und aller Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Wie wir nachher erfahren werden, drei Männer nicht. Was kriegen wir hier alles an Informationen? Zunächst mal ist das eine große Sache. Es ist also eben gerade nicht wie in Vers 1 aus Gottes Sicht richtig eine kleine Sache, eine unbedeutende Sache, ein von vornherein zum Scheitern verurteilter Versuch, sondern aus Sicht Nebukadnezars ist es eine große Sache. Und wie groß und was er sich das kosten lässt, das wollen wir uns vor Augen führen. Hier werden jede Menge Leute mit Funktionen in einem Königreich aufgeführt. Die heißen Satrapen, Vorsteher, Statthalter, Räte. Was sind das alles für Männer? Zunächst mal sind das alles Würdenträger. Es sind alles Leute mit herausragenden Eigenschaften und vor allen Dingen Funktionen in diesem Staatsgebilde. Und die sollen alle zu dieser Einweihung kommen. Da ist die Verwaltung dabei. Da ist die Polizeigewalt vertreten. Teile der Militärbefehlshaber. Der Fiskus, also das Finanzamt, ist vertreten. Ja, wenn man hier, wo sind sie? Die Hofschatzmeister. Das Finanzamt ist vertreten. Die Judikative, also die Richter und Gerichtsbeamten, also nicht nur die Richter selbst, sondern auch das Drumherum, die Gerichtsdiener. Und die Provinzvorsteher, das heißt also auch eben die Freunde Daniels, die auf seinen Wunsch hin ja ausdrücklich sogar in dieser Provinz Babel, in der das Gebilde, das Bauwerk errichtet wurde, an oberster Stelle unter dem König sozusagen dienen. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, das kann man sich nur vorstellen, wenn man eine weitere Information dazu zieht. Es sollen ja alle versammelt werden. Das Reich hatte damals eine Ausdehnung in West-Ost-Richtung von etwa 1200 Kilometern, Nord-Süd-Richtung überwiegend etwa 800 Kilometer, zum Teil auch bis 1000 Kilometer. Babel, also es erstreckte sich vom Roten Meer bis an den Persischen Golf. Heute wäre das Jordanien, Syrien, Irak und große Gebiete von Saudi-Arabien. Nur damit man mal so einen Eindruck bekommt, das liegt praktisch zwischen den beiden großen Gewässern. Eigentlich dieses ganze Landgebilde war das Neubabylonische Reich unter Nebukadnezar. Wenn man sich jetzt diesen Standort vor Augen führt, dann war die größte Entfernung für so einen dieser Beamten vielleicht bei 800 Kilometern. Wenn wir also uns jetzt eine Reisezeit bei der damaligen Reisegeschwindigkeit überlegen, müssen wir mal bedenken, wie lang die Leute unterwegs waren. Und das ist ja hier auch ganz interessant. In Vers 2 wird mal erzählt, wer alles eingeladen ist. Und in Vers 3 kommen die Männer, diese Menschen, alle nochmal vor. Und es wird gesagt, sobald nun versammelt waren. Also das hat eine Weile gedauert. Das ist nicht so, dass man sich in den Zug setzt oder in den Flieger steigt und mal eben 800 Kilometer überbrückt. Die waren bei der damaligen Reisegeschwindigkeit circa 4 bis 6 Wochen mindestens unterwegs. Einfach. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wer da alles gekommen ist. Und seine Tätigkeit ruhen ließ, gut auf Nachrangige natürlich übertragen hat, delegiert hat, aber immerhin, die Führungsspitze des Landes leistet es sich hier, sagt Nebukadnezar, etwa mindestens 2 Monate nichts zu tun, unterwegs zu sein, um dieses Standbild einzuweihen. Wenn man sich das vorstellt, dass ein Land in der gesamten Verwaltung der Polizeigewalt, der Gerichtsbarkeit rund 2 Monate nichts tut, das Land hält den Atem an. Das lässt sich Nebukadnezar das kosten. Das hat noch keiner vorher gemacht. Das ist nicht nur irgendeine Statue oder irgendein Bild. Das ist das Größte, was er an der Spitze seiner Herrschaft überhaupt jetzt sich ausgedacht hat. Und das lässt er sich richtig was kosten. Angeblich geht's ja nur um eine Einweihung. Und jetzt kommen wir eben genau an den Punkt, wo die Stimmung kippt, könnte man sagen. Jetzt gibt's eine Überraschung. Grundsätzlich ist das ja was Tolles, wenn man als wichtiger Mensch in einem Staat zu so einem großen Bankett, zu einer Veranstaltung geladen wird. Das gefällt einem. Man ist wichtig und gehört zu denen, die zur Einweihung des Königs geladen werden. Und nun hat man noch genau, bis die Musik einsetzt, Zeit, über sein Leben zu entscheiden. Also genau so viel. Der Herold hört auf zu sprechen, die Musik fängt an und jetzt gilt's. Knie ich nieder und bete ich an oder tue ich's nicht? Es geht um Anbetung. Und der Feuerofen, der war da. Den konnten sich alle ansehen. Da stand keine Guillotine, zack und ab, sondern da wurde ein qualvoller Tod präsent angeboten. Das ist die Alternative. Wähle. Hier präsentiert ein mächtiger Mann seiner Zeit alles, was er zu bieten hat. Er ist Herr über Leben und Tod. Jetzt versuchen wir uns in diese Situation reinzuversetzen, dieser 3 Männer. Anbetung. Nähern wir uns mal dem Thema Anbetung. Mit wenigen Stellen. Wir nehmen mal den Psalm 95. Schlagen wir mal gemeinsam den Psalm 95 auf. Und lesen die Verse 6 und 7. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott. Und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Schön. Aus diesem Psalmisten spricht ein Verständnis für Anbetung, eine Erkenntnis, die er gewonnen hat. Freiwillige, kompromisslose Anerkennung der Persönlichkeit Gottes. Aus seiner Erkenntnis, aus der Offenbarung, die er uns gibt, wer dieser ist. Er ist, der er ist. Unsere Sprache ist völlig am Ende. Jede Sprache ist völlig am Ende, wenn es um die Beschreibung Gottes geht. Und Gott versucht uns immer wieder mit solcher Wortwahl, die er uns anbietet, uns zu helfen und einen kleinen Eindruck zu geben, wie wir uns klar machen können, mit wem wir es zu tun haben. Der Erste, der Letzte, der Ewige, der Höchste. Eben der, über dem keiner mehr steht. Nun könnte man sich ja denken, diese Situation, wo die Stimme des Herolds dann eben verstummt und diese Musik anbricht, Es ist ja übrigens allerlei Musik, haben wir gelesen. Also nicht eine ganz spezielle Musik, sondern da wird alles geboten. Man fährt alles auf, Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, alle Arten von Musik, damit für jeden was dabei ist. Also das soll sich ja jetzt keiner unwohl fühlen, ja. Der Feuerofen reicht ja schon. Das soll einem ja so leicht gemacht werden wie möglich. Und wir wissen ja, dass Musik auf den Menschen eine wunderbare Wirkung hat. Das wird grundsätzlich mit was Positivem verbunden. Und so war es auch gedacht. Der Kniefall, der sollte ja möglichst leicht gemacht werden. Man wollte ja die Massen da liegen sehen, in Anbetung. Nun kann man sich ja sagen, vielleicht in der Situation, wisst ihr was, ich knie mich hin, anbeten tue ich den aber nicht. In Wirklichkeit bete ich meinen Herrn an. Dann habe ich keinen Ärger, habe die Gelegenheit genutzt, habe meinen Gott angebetet und alles ist in Butter. Lesen wir mal Johannes 4, Vers 24 zu dieser Idee. Johannes Evangelium, Kapitel 4, Vers 24. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da braucht man kaum noch was dazu zu sagen, diese Idee wird nicht klappen. Denn wer Gott anbetet, der tut es im Geist und in der Wahrheit. Aus der tiefsten Überzeugung heraus, dass das der Herr ist und sonst keiner. Und wenn ich das auch vorher in meinem Lebenszeugnis auch nur einmal wiedergegeben habe, dann mache ich in dem Moment, wo ich niederknie und mir einbilde, ich könnte hier heimlich etwas verrichten, mein Zeugnis kaputt. Und wenn ich noch gar kein Zeugnis gegeben habe, dann brauche ich das auch nach so einer Aktion nie wieder zu tun. Denn wer wird mir glauben? Ich bin doch auch niedergekniet und habe die Statue angebetet. Wer wird mir denn glauben, dass in Wirklichkeit dieser Gott, von dem ich rede, der Einzige sein soll, wenn ich selbst schon dem Anspruch nicht gefolgt bin? Also das ist eine echte Herausforderung. Und wenn wir Anbetung noch ein bisschen abschließend verstehen wollen, dann hilft es vielleicht, sich einen Kontext anzugucken, einen Zusammenhang, in dem das Wort der Anbetung das erste Mal in der Bibel vorkommt. Das hat mich einfach interessiert und das ist 1. Mose Kapitel 22 gewesen. Im ersten Buch Mose in Kapitel 22 fällt in der Bibel das erste Mal das Wort anbeten. In Vers 5, da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Wer sich im Wort ein wenig auskennt, hat auf Anhieb gesehen, um welche Situation es geht. Es geht um die Situation, in der es um alles ging. Abraham war seit 3 Tagen an diesem Ort, an den ihn Gott geführt hatte, und es ging darum, seinen Sohn zu opfern. Wir wissen, dass Gott Einhalt geboten hat, und wir wissen auch, dass das ein Bild dafür ist, was Gott für uns für ein Opfer brachte, in seinem Sohn, als keiner mehr Einhalt gebot. Jesus Christus starb für uns. Und Abraham begegnet dieser Situation mit Anbetung. Das ist sein Verständnis von dem, was ihm bevorsteht. Das ist die absolute Entscheidung für Gott. Er legt alles in seine Hände. Die Konsequenz aus der Entscheidung legt er in Gottes Hände. Er sagt, ich bin verantwortlich für die richtige Entscheidung. gehorche ich Gott, gehe ich dorthin, bereite das Opfer vor und vollziehe es oder lasse ich es sein? Er trifft die richtige Entscheidung. Für die Konsequenz muss der Herr sorgen. Und wir wissen, dass Abraham der Überzeugung war im Glauben, dass für die Konsequenz, nämlich den Tod seines Sohnes, Gott die Wiederauferstehung bereithalten würde. Das war die Idee Abrahams. Das ist ein wichtiger Punkt, an dem wir gleich in den nachfolgenden Versen nochmal kurz zurückkommen. Die richtige Entscheidung treffen, die Konsequenz hat dann Gott in seiner Hand. Anbetung. Um das geht's. Nebukadnezar stellt hier vor versammelter Mannschaft die Behauptung auf, wer anbetet, wird leben. Das ist aber eine Lüge in dem Fall. Denn es gibt nur einen, der anzubeten ist. Und Gottes Sicht auf diese Idee Nebukadnezars finden wir in der Offenbarung in Kapitel 14. Da gibt es nämlich eine ähnliche Situation. In der Offenbarung Kapitel 13 und 14, wir kommen an dieser Stelle des Buchs Daniel noch nicht zu einer detaillierten Betrachtung hier, aber wir wollen da schon mal einen Blick reinwerfen. Da geht es um das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde. Und darum, dass verlangt wird, dass dieses Tier angebetet wird. So wie hier Nebukadnezar verlangt, dass die Statue angebetet wird, wird dort verlangt, das Tier anzubeten. Und wer das nicht tut, der kann nicht mehr kaufen und nicht verkaufen. Und wer dieses Mahlzeichen nicht hat. Was Gott davon hält, lesen wir in Kapitel 14, in den Versen 6 bis 13. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Nur soweit bis 12. Also eine kurze Schau, die zeitliche Einordnung dieses Geschehens hier in der Offenbarung wollen wir jetzt nicht vornehmen, das kommt später, wenn wir im Buch Daniel uns noch weiter beschäftigen, in den nachfolgenden Kapiteln. Aber es ist eine vergleichbare Situation. Es wird jemand angeboten, es wird gesagt, du musst das machen, sonst hast du Nachteile. Existenzielle Nachteile. Hier bei Daniel in der Wüste ist das der Feuerofen. Dort ist ökonomisch Schluss. Du kannst nicht mehr kaufen, kannst nicht mehr verkaufen. Du bist erledigt. Gottes Sicht ist, dann bist du erledigt. Leg das in meine Hände. Aber folge ja nicht diesem Rat, diesem falschen Rat. Die Anbetung des Falschen führt nicht zum Leben, sondern zu einem Tod, der nicht endet. Das ist das, was wir in Kapitel 14 gerade gelesen haben. Die Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist also die Spannungssituation, die wir hier jetzt in der Wüste an dieser Statue hatten, in der Ebene. Und jetzt ist einigen Leuten etwas aufgefallen. Das gucken wir jetzt in den Versen 8 bis 12 an. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest du ewig leben. Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, lauten Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast. Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Im Text, im Urtext, das Wort für Anklage ist hier in Stücke reißen. Das ist das, was mit der Anklage bezweckt war. Diese drei jüdischen Männer sollten in Stücke gerissen werden. Diese chaldäischen Männer, die Chaldäer waren ein Volk, das war mit Nebukadnezar oder eigentlich mit dem Vater von Nebukadnezar groß geworden, mächtig geworden. Die waren sehr anpassungsfähig, die hatten ihre eigene Identität gerne aufgegeben, um an dieser Macht teilzuhaben. Die hatten sich in dieses Weltreich gerne eingefügt und haben hier jetzt, einige jedenfalls, den Blick dafür gehabt, dass sie zurückgesetzt worden sind. Das ist ganz einfach. Der Trieb, der Antrieb für diese Anklage war Neid. Ja, diese drei Männer, die du in eine so hohe Position gebracht hast, wie kannst du nur überhaupt Kriegsgefangene in so eine Position bringen? Also ein ganz leiser Unterton an Kritik schwingt damit. Die sind dir nicht so treu wie wir, o König. Das Problem ist, auch hier fängt das Ganze mit einer Lüge an. Sie achten dich nicht. Das stimmt ja nicht. Sondern sie haben ja ihr Bestes in dieses Königreich gebracht. Ihre Intelligenz, ihre Standhaftigkeit, ihre Überlegenheit, Dinge organisieren zu können, ihre Führungskraft, sie bringen sich ja ein. Und das alles zum Wohle des Reiches. Das Reich ist ja auch deswegen da, wo es ist, weil es solche Männer wie diese drei gibt. Aber gut, die Anklage ist ausgesprochen, der König hat Kenntnis, nun muss er handeln. Und jetzt kommt es zu dieser Konfrontation in den Versen 13 bis 18. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Sadrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, lauten Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Wow. Ich weiß nicht, ob mit diesem König jemals schon mal so jemand gesprochen hat. Wir haben nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. In diesem Konflikt, und das haben die drei Männer begriffen, geht es aber gar nicht um sie, sondern es geht ja um das Thema Anbetung. Es geht um den Konflikt zwischen Nebukadnezar und Gott. Und das ist an der Stelle ein wichtiger Punkt auch für unser Verständnis, wenn wir mit Menschen umgehen, die in einem Konflikt mit Gott stehen. Wenn wir von Gott erzählen und von Jesus Christus und ihn bezeugen, dann werden wir oftmals diesen Kampf erleben. Und wir werden unter Umständen in diesen Kampf hineingezogen. Wir erinnern uns vielleicht an dieses Lied im Abendmahlordner, was wir öfter singen. Du bist in unseren Krieg geraten. Wie heißt das? Kann mir das jemand sagen? Schuldlos schuldig. Herzlichen Dank. Sehr gut. Genau. Wo es darum geht, dass Jesus Christus in dem Krieg zwischen uns Sündern und Gott steht. Nur ist Jesus nicht in diesen Krieg geraten, sondern er ist freiwillig in die Bresche gesprungen. Und auch wir geraten nicht in diesen Konflikt, sondern wir stellen uns freiwillig im Dienst für unseren Herrn, im Dienst des Evangeliums in diesen Konflikt. Damit müssen wir rechnen. Dass uns jemand begegnet, der zornig wird, der hat uns vor Augen, aber sein Krieg, den führt er gegen Gott und gegen Jesus Christus. Und deswegen sagen die drei Männer hier auch, wir haben nicht nötig, dir zu antworten, denn die Antwort wird von Gott kommen. Du hast kein Problem mit uns, du hast ein Problem mit dem allmächtigen Gott. Er wird antworten. Und die Vermessenheit Nebukadnezars ist ja überragend. Wer ist der Gott, fragt er in Vers 15 am Ende. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Also er stellt sich in diesem Moment dieses Ausspruchs über alle Götter. Sogar über die, die er selbst in seinem Reich für maßgeblich hält. In diesem Moment, als die drei Männer wissen, es geht nicht direkt um uns. Es geht um diesen Krieg zwischen Nebukadnezar und Gott, im Kern um die Anbetung, weil Nebukadnezar die Ehre, die nur Gott gebührt, für sich in Anspruch nimmt. Werden sie diejenigen, die Souveränität erleben? Und Nebukadnezar hat das Geschehen eigentlich gar nicht mehr in der Hand. Er gibt noch einzelne Anweisungen, aber was passiert, untersteht nicht mehr seiner Gewaltherrschaft. Und da kommen wir zurück zu dieser Entscheidung, die Abraham getroffen hat. Ein Weltmensch möchte oft oder am liebsten immer nicht nur die Entscheidung, die er trifft, kontrollieren, sondern auch alle Konsequenzen, die aus dieser Entscheidung folgen. Er möchte das vorher überschauen und beherrschen. Das gibt Sicherheit. Ein gläubiger Christ weiß, ich bin verantwortlich für die richtige Entscheidung. Was Gott dann mit den Konsequenzen macht, hat er in der Hand. Das heißt nicht, dass wir einfach drauf losschießen sollen. Wir sollen schon mit Bedacht handeln. Aber diese Situation hier ist ein Paradebeispiel dafür, sich zu überlegen, was ist meine Verantwortung in dieser Situation? Wie weit reicht denn mein Vermögen überhaupt? Na, wenn ich in den Ofen geworfen werden soll, dann werde ich in den Ofen geworfen. Ich werde die Soldaten, die da stehen, nicht besiegen. An dem Punkt kann ich nicht arbeiten. Da habe ich verloren. Es ist die Frage, ob ich vorher die richtige Entscheidung treffe, die auch in meiner Verantwortung liegt. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für uns Gläubige, unsere Kraft auf diese richtige Entscheidung zu begrenzen. Und dann, wie die drei Männer hier zu sagen, die Konsequenz wird Gott in seine Hand nehmen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir hier dieser Kontrollvorliebe, diesem Kontrollbedürfnis des nichtgläubigen Menschen Raum geben in unserem Leben, dann mindern wir unsere Fähigkeit, Schritte des Glaubens zu tun. Und wir sehen an diesen Männern, wie groß die Auswirkung ist von solchen Schritten des Glaubens. Was das für ein Zeugnis ist und was das auch für eine Stärkung bewirkt. Also dieser Konflikt wird ausgetragen zwischen Nebukadnezar und Gott. Die drei Männer bestehen und sagen, wir treffen heute hier für uns die richtige Entscheidung, tu, was du willst. du wirst jetzt eine Erfahrung mit Gott machen. Nicht mit uns. Und natürlich, Nebukadnezar hört nur diese Antwort. Ein König, der seine gesamte oberste Landesführung versammelt hat, sich das alles hat kosten lassen, der muss sich jetzt sagen lassen, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Ja, ihm bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als an seiner Fehleinschätzung festzuhalten und zu sagen, ich lege mich mit dem Allmächtigen an. Wir lesen die nächsten Verse, 19 bis 23. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst dazu pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Spannend. Jetzt gilt's. Der Befehl wird umgesetzt und die drei Männer werden gebunden. In ihren kostbaren Würdenträgerkleidern werden sie auf einmal eben noch Vorgesetzte der Provinz Babel abgeführt, zum Tod verurteilt und der Hinrichtung preisgegeben. So schnell geht das. Aber mit dem besten Gewissen die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Wir stehen sicherlich nicht in so einer Situation, jedenfalls noch nicht. Aber wir können die Vorgehensweise, das Prinzip, das dahinter steckt, mit Sicherheit auf uns anwenden. Und das ist auch die Aussage und die Anleitung und der Hinweis, der hier an uns gilt. Wenn wir in eine Situation kommen, in der es gilt, Gott die Treue zu halten, dann sind wir in der Verantwortung, die richtige Entscheidung zu treffen und dürfen hinsichtlich der Konsequenzen lernen, auf Gott zu vertrauen. Wenn das hier zum Tod führt, dann war es die erste Gelegenheit, das zu lernen, aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wir sehen hier an Nebukadnezar, was so eine sündige Entscheidung, also so einem Menschen, der in seinem Zorn, in seinem Streit mit Gott einfach an die Wand rennt, was das für Konsequenzen hat. Das wollen wir uns auch kurz angucken. Es sind nur drei Punkte. Es hat einmal Nachteile für ihn selbst, weil er ja Ansehen verliert. Er wird ja hier herabgesetzt. Sein Wort wird völlig übergangen. Er wird in einer Art und Weise angesprochen, die eines Königs überhaupt nicht würdig ist. Es hat auch Nachteile für andere, nämlich für diese Soldaten, die sterben, weil er in seinem Zorn einfach diesen Ofen übermäßig aufheizen lässt, sodass die Hitze bereits in unmittelbarer Nähe des Ofens Menschen tötet. Und Sünde, das wissen wir ohnehin, macht hässlich. Wir sehen das hier, sein Angesicht veränderte sich gegen Sadrach und Mesach. Er ist in seinem Zorn, in seinen Gesichtszügen völlig verzerrt und zerfressen von dem Ärger, der ihn jetzt beißt und dem er Luft machen möchte. Jetzt ist es an der Zeit, dass Gott handelt. Wir lesen die Verse 24 bis 27. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden und ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach: Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Also es war die richtige Entscheidung und Gott hat eingegriffen, so wie damals bei Abraham. Und wir erleben hier in diesen wenigen Versen, dass Gott handelt und in jeder Hinsicht seinen Gläubigen beisteht und über den Dingen steht. Vielleicht kannten diese drei Männer aber auch eine Stelle aus dem Wort Gottes, die wir mal gemeinsam lesen wollen. Und zwar in Jesaja. Wenn das so war, hat das ihre Entscheidung sicherlich leichter gemacht. Und das zeigt uns, dass es wieder sehr gut ist, wenn wir in unseren Entscheidungen richtig und sicher treffen wollen, das Wort Gottes umfassend zu kennen. In Jesaja Kapitel 43 ist von dem Herrn als dem Erlöser Israels die Rede. Und wir lesen gleich ab Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Und wir lesen noch weiter unten, ab Vers 10, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe verkündigt, gerettet und von mir hören lassen und bin nicht fremd unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, dass ich Gott bin. Ja, von jeher bin ich derselbe und niemand kann aus meiner Hand erretten. Ich wirke, wer will es abwenden? Ein Wort, das über die Bedeutung in diesem Bereich, den wir gerade angucken, auch hinausgeht. Das Kapitel 43 und 44 ist überhaupt lesenswert und gibt uns einfach ganz eindrücklich wieder, wie gut es ist, das Wort zu kennen, weil es uns stützt. Gott gibt uns sein Wort an die Hand, damit wir in unserem Glauben fest werden, damit wir lernen, dass er seine Zusagen hält und zuverlässig und treu ist. Das also die Rettung aus dem Feuerofen. Und wir gucken jetzt, was hat das für eine Konsequenz, für eine Auswirkung auf Nebukadnezar zum Schluss und für eine Auswirkung auf die drei treuen Männer. Die Verse 28 bis 30. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Sadrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Nebukadnezar ist ein hochintelligenter, erfolgreicher und mächtiger Mann und hat ein Problem. Er hat verloren. Er hat mit Pauken und Trompeten verloren. Und das vor versammelter Mannschaft. Er wollte doch einen Triumph feiern und dass alle anbeten und ihm huldigen, dass er da so eine Goldsäule in die Wüste stellen kann. Dass er es sich leisten kann, dass sein Land 2 Monate den Atem anhält. Und jetzt hat er allein den Atem angehalten, als es darum ging, ob sein Wort übertreten werden kann oder nicht. Und jetzt muss er sich überlegen, wie kriegt er die Kurve? Und das macht er sehr geschickt. Es klingt doch gut. Gepriesen sei der Gott. Ja, preist er ihn denn wirklich? Nein, das tut er nicht. Nebukadnezar macht es ganz genial. Er kann diesen Gott, der augenscheinlich völlig übermächtig gewirkt hat, ja nicht gering machen. Aber Nebukadnezar will doch auch sich nicht unterordnen unter diesen Gott. Er will doch jetzt nicht Buße tun, sich demütigen. Wie sieht denn das aus? Und das tut er auch nicht. Das ist kein Bußgebet oder etwas dergleichen. Er ordnet sich auch in keinster Weise unter. Ganz im Gegenteil. Er möchte über die Ehre Gottes verfügen. Er möchte ein Gesetz erlassen und möchte darüber bestimmen, ab welchem Grad die Beleidigung dieses Gottes oder das Reden über diesen Gott Konsequenzen hat und ab welchem Punkt nicht. Ich werde ein Gesetz erlassen und wer leichtfertig spricht, der wird in Stücke zerhauen. Er übertüncht seine Machtlosigkeit gegenüber diesem Gott, indem er gleich wieder eine neue, völlig übertriebene Ankündigung macht und ein neues Machtbeispiel dem ersten Gescheiterten nachschiebt. Er preist diesen Gott lediglich als einen Gott, der Menschen aus dem Feuer ziehen kann. Na gut. Aber er erkennt ihn nicht an. Er erkennt ihn nicht an als den Gott, der er wirklich ist. Sondern er spricht von diesem Gott, von dessen Knechten, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten. Er kann in diese Situation diesem Fakt nicht ausweichen, dass sein Gebot übertreten wurde. Das schadet aber auch nicht, denn offensichtlich ist ja was Übernatürliches passiert. Aber er nimmt sofort wieder seine Macht in die Hand und tut so, als wäre das ein Gott, der seines Schutzes bedürfte. So als müsste Nebukadnezar dafür sorgen, dass die Ehre dieses Gottes nicht angetastet wird. Obwohl er gerade erlebt hat, dass Gott diese Ehre hervorragend selbst verteidigt. Nämlich durch seine Gläubigen, die treu sind und durch sein Eingreifen, das diese Treue belohnt. Ein Trauerspiel. Und es zeigt, dass Nebukadnezar trotz dieses Ereignisses nicht zur Buße findet. Für die 3 treuen Männer geht es in der Karriereleiter sozusagen weiter nach oben, auch wenn wir wissen und uns aus Kapitel 1 vor Augen halten, um Karriere ging es diesen 3 nie, auch Daniel nicht, sondern es ging ihnen darum, ihren Glauben zu leben, ihrem Gott treu zu sein und das ohne in Konflikte zu geraten möglichst. Ich will am Schluss noch mit uns beten. Allmächtiger Gott, lieber Vater, du bist einfach überwältigend. Da stellt ein König in der Fülle seiner Macht ein Bauwerk in die Wüste und bildet sich ein, dir die Anbetung streitig machen zu dürfen, die allein dir gebührt. Herr, wir loben und preisen dich, dass wir dein Wort haben, in das wir hineinschauen dürfen und indem du uns lehrst, dass du allein der bist, der der Anbetung würdig ist und dass wir in Geist und Wahrheit anbeten dürfen. Herr, du hast dich uns offenbart, damit wir verstehen können, wer du bist. Und du gibst uns auch dein Wort, damit wir von solchen treuen Männern lesen dürfen und davon, wie sie verantwortungsbewusst richtige Entscheidungen getroffen haben. Herr, und wir stehen auch jeden Tag in Entscheidungen, in kleinen und in großen, die wir verantwortungsbewusst in deinem Sinne treffen sollen. Und wir beten deswegen, dass du uns hilfst, dass unser Leben eine Anbetung dir zur Ehre wird. Amen.